Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria zur Sendung Grundkurs des Glaubens. Schön, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Andreas Martin. Liebe Zuhörer, in unserer Kirche gibt es viele Menschen, die einen besonderen Dienst haben. Menschen, die für andere Menschen da sind, vielleicht auch natürlich und selbstverständlich für Menschen, die in Not sind. Menschen mit ganz besonderen Diensten und Ämter, die für die Kirche und für das Volk Gottes von unabdingbarer Wichtigkeit ist, die geradezu unverzichtbar sind. Menschen der Kirche, Diakone, Ordensleute, Priester und Bischöfe. Wozu benötigen wir überhaupt solche Dienste? Darum geht es heute in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Heute geht es besonders um das Bischofsamt. Um genau nachfragen zu können und auch Hintergrundinformationen zu bekommen, liebe Zuhörer, darf ich heute gleich zwei Referenten in unserer Grundkurssendung begrüßen, die sich perfekt auskennen. Es geht heute um das Amt des Bischofs. Deshalb begrüße ich ganz herzlich Herrn Weihbischof Dr. Reinhard Hauke. Grüß Gott, Herr Weihbischof.
Grüß Gott.
Ich darf Sie zunächst unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind Jahrgang 1953. In Erfurt wurden Sie 1979 zum Priester geweiht, waren 1987 Präfekt und Assistent am Priesterseminar in Erfurt, 1992 dann Dompfarrer in Erfurt. 1995 wurden Sie dann zum Domkapitular des Kathedralkapitels ernannt und am 11. Oktober 2005 zum Weihbischof von Erfurt ernannt. Am 26. November war dann die Bischofsweihe. Herr Weihbischof Hauke ist Titularbischof von Fiume Piscense. Sie sind auch als Bischofsvikar und zuständig für das Personalreferat der Priester und Diakone. Ist das alles soweit richtig, Herr Weihbischof?
Soweit ist alles richtig.
Ja, wunderbar. Jawohl. Dankeschön. Und unseren zweiten Referenten, das ist Herr Pfarrer Egon Bierschenk. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Ja, ich grüße Sie.
Herr Pfarrer Bierschenk studierte Theologie in Erfurt und Salzburg. Er wurde im Jahr 1999 zum Priester geweiht. Er ist seit 2008 Pfarrer der Pfarrei St. Alban in Diedorf. Nun ja, das Thema heute heißt ja Menschen der Kirche. Es geht um die Dienste, es geht besonders um das Bischofsamt. Fragen wir zuerst unseren Weihbischof. Herr Weihbischof, wie wird man eigentlich Weihbischof?
Es ist ja eine Möglichkeit, dass ein Bischof, der eine Diözese hat, sich einen Weihbischof erbittet von Rom, vom Papst, und zwar immer aus verschiedenen Gründen. Entweder ist die Diözese so groß, dass er es nicht alleine schafft, oder er selber ist etwas älter geworden oder kränker geworden, sodass er eine Hilfe braucht. Und das wird dann vom Bischof beantragt über die Nunziatur in Rom, und dann wird er sicherlich auch eine Kandidatenliste vorstellen müssen, und dann wird von Rom das geprüft und einer benannt als ein Kandidat, und wenn der Bischof zustimmt, begibt es dann eben natürlich erstmal die Rückfrage an den Kandidaten, ob er denn überhaupt möchte und kann, und wenn dann die Zustimmung von dort her kommt, gibt es dann eine gemeinschaftliche Veröffentlichung in Rom und in dem Ort, wo er Bischof, Weihbischof werden soll. Und ja, und dann wird irgendwann eine Weihe gespendet, zeitnah. Es ist also, sagen wir, bei Weihbischöfen in dem Sinne ein Hilfsdienst für einen Bischof. Und manche sagen natürlich, das sind dann immer auch die Kandidaten, die mal Ordinarien werden, also eine Diözese bekommen. Aber das muss nicht sein. Eigentlich ist man erstmal daraufhin ausgerichtet, dass man in der Diözese, in der man als Weihbischof angefangen hat, dann auch bleibt. Aber es kann sich auch irgendeine Situation ergeben, wo anderes notwendig wäre. Voraussetzungen, gut, fragt man manchmal, was muss man können oder wissen. Also einmal, denke ich, sollte man theologisch fundiert sein. Also wenn ein Doktor dabei ist, ist das immer gut in der Theologie. Und sicher auf jeden Fall auch pastorale Erfahrungen haben. Das ist ja so auch ein bisschen strukturelle Arbeit notwendig, wenn man einen solchen Dienst übernimmt, sei es in einem Personalreferat, so wie ich es mache, oder auch eben eine Diözese leitet. Da muss man ja auch ein bisschen über den Dingen stellen, oder man muss eben Dinge auch gut reflektieren können. Deswegen eine qualifizierte Ausbildung, aber eben auch pastorales Wissen. Das wäre schon ganz gut.
Mhm. Herr Weihbischof, ich habe vorhin erwähnt, Sie sind aufgenommen in das Domkapitel damals. Wie geschieht das? Welche Aufgaben haben Sie? Ist das der erste Schritt für das Bischofsamt?
Nein. Im Domkapitel gibt es ja viele, und die werden nicht alle Bischöfe, manche bleiben, aber im Domkapitel und sind Bischof, so wie es bei mir auch ist. Also ein Domkapitel wird ja im Prinzip dann gegründet, wenn es eine Diözese gibt. Zumindest nach dem preußischen Konkordat ist es so üblich, dass es eine Bistumsverantwortlichkeit gibt, die man dann eben Priestern zuordnet, die meistens in der Nähe der Kathedrale wohnen oder in der Diözesanverwaltung tätig sind. So ist es bei uns. Wir sind also 5 Domkapitulare, die dann auch einen Diözesanendienst tun. Und in den Statuten haben wir das sogar so geregelt, wenn einer aus diesem Dienst aus irgendeinem Grund ausscheidet, weil er zum Beispiel Pfarrer wird, dann rückt dann auch jemand nach und es wird dieser Dienst erstmal als Domkapitular dann emeritiert. Also jemand geht dann quasi in diesem Dienst in Ruhestand und ein neuer wird gewählt, weil bei uns eben auch diese Verknüpfung des Domkapitels mit der Diözesanleitung relativ eng ist und das ist auch aus vielen praktischen Gründen hilfreich. Und dann kann es eben auch sein, weil ein Domkapitel zumindest bei der Wahl des Ordinarius auch ein Vorschlagsrecht hat nach dem preußischen Konkordat, spielen die natürlich dann auch für die Diözesanleitung eine Rolle. Aber bei Weihbischöfen ist das ja dann immer anders. Gut, ich meine, so im Kapitel kommt jemand, der auch eben auch schon vielleicht solche gewisse Fähigkeiten für so einen Dienst als Bischof hat. Das heißt, eben auch reflektieren kann über seine Arbeit und vielleicht im strukturell denken kann. Deswegen sind auch oftmals die Bischöfe, Weihbischöfe vorher Domkapitulare gewesen. Aber wie gesagt, nicht alle Domkapitulare werden Bischöfe.
Dankeschön bis hierhin, Herr Pfarrer Bierschenk. Sie sind Gemeindepfarrer und unser Titel für die Sendung heißt ja, wozu brauchen wir überhaupt solche Dienste? Wir sprechen jetzt vom Bischofsamt. Aber als Gemeindepfarrer ist doch der Bischof unabdingbar. Das ist doch Ihr auch Dienstvorgesetzter, oder?
Genau. Der Bischof ist quasi mein Chef, wenn man das so sagen kann. Und wir merken ja auch hier, dass es auch ein besonderes Ereignis ist, wenn der Bischof oder der Weihbischof zur Firmung oder zu anderen Anlässen in die Gemeinde kommt und hier dann den Gottesdienst vor Ort feiert. Das ist schon für die Gemeinde immer auch ein besonderes Erlebnis und die Gemeinde freut sich. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, dass der Bischof und die Priester in einem Bistum auch eine gute Gemeinschaft bilden, in einem guten Kontakt sind, dass auch die Einheit und der Zusammenhalt unter dem Klerus auch gestärkt ist. Und man sagt ja manchmal auch so, der Priester ist quasi der Arm oder die Hand eines Bischofs dann vor Ort in den Gemeinden. So könnte man das vielleicht umschreiben.
Mhm. Herr Bierschenk, Herr Pfarrer Bierschenk, Priester sicherlich und Bischof das andere Amt. Aber ein Bischof ist sicherlich auch immer Priester. Aber fehlt denn da nicht auch nach einer gewissen Zeit vielleicht die Verankerung, die Verwurzelung in der eigenen Pfarrgemeinde, wenn man Bischof wird? Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht als Pfarrer?
Ich denke mal, der Bischof kommt ja sehr viel rum in seinem Bistum oder der Weihbischof auch. Und man hat ja ständig zu tun mit Priestern oder mit Gemeindemitgliedern. Oder man besucht soziale Einrichtungen oder man ist in den katholischen Schulen unterwegs oder in den Ordensgemeinschaften. Und ich glaube, dadurch hat auch ein Bischof dann auch viel Kontakt mit Menschen, die in den normalen Gemeinden leben und auch praktisch im Alltag als Christen ihre Verantwortung wahrnehmen. Und der Bischof, jetzt auch der Weihbischof, war ja auch lange Dompfarrer in Erfurt. Und dadurch hat er ja auch eine lange Erfahrung, wie es in einer Gemeinde zugeht. Und deswegen glaube ich nicht unbedingt, zumindest kann ich das hier für uns nicht sagen, dass die Bischöfe quasi dann über den Ding stehen und praktisch den Bezug zur konkreten Gemeinde verlieren würden. Das denke ich nicht.
Mhm. Über den Dingen stehen, das meine ich jetzt auch gar nicht, sondern ist da nicht vielleicht das Verlangen nach einer eigenen Pfarrgemeinde wieder da, Herr Weihbischof? Wie sieht das aus?
Ja, das kommt ein bisschen auf die Größe einer Diözese drauf an. Also wir haben 160.000 Katholiken und 160.000, das ist immer noch sehr relativ überschaubar. Das heißt, bei uns gibt es in dem Sinne keine Regionalbischöfe, die für ein bestimmtes Gebiet zuständig sind, sondern ich bin eben für die Personalien der Priester und Diakone zuständig. Und damit habe ich eben auch die Möglichkeit, eigentlich in alle Pfarreien zu kommen. Was sicherlich, sag mal, für mich so der Eindruck entsteht, ist so als Weihbischof im 6. Jahr, dass man sagt, man erlebt also viele Sonnen- und Schattenseiten und das normale Leben kommt ein bisschen zu knapp vor in der eigenen Erfahrung. Also man hat eben auch bei Personalfragen meistens immer schwierige Dinge zu lösen oder auch jemanden zu einem schönen und freudigen Dienst zu ernennen. Das ist natürlich etwas sehr Schönes, aber sagen wir, dieses normale Leben einer Gemeinde wie Familienkreise, Kinderarbeit, Trauungen, Beerdigungen, sowas, das ist natürlich nicht mehr in der bisherigen Weise vorhanden. Da kann ich dann immer nur sagen, das habe ich auch schon mal gemacht. Was ich zurzeit eben mir noch leisten kann, aufgrund der Kleinheit, auch der Diözese und der Übersichtlichkeit, dass ich eben zurzeit eben auch noch 3 Familienkreise begleite, eine Jugendgruppe, und dass ich eben durch diese Kontakte auch die Möglichkeit habe zu trauen. Und dadurch, dass wir hier in Erfurt auch ein Kolumbarium eingerichtet haben, was in der Verantwortung des Domkapitels liegt, also eine Begräbniskirche, habe ich eben auch die Möglichkeit, Trauerfeiern zu halten und Trauerarbeit mitzugestalten. Also ich habe zumindest immer noch den Eindruck, dass ich relativ nah bin, auch an den normalen Dingen, die ein Pfarrer auch noch zu leisten hat, aber eben in dem Maße, in dem es mir möglich ist. Und es sind relativ kleinere Gruppen innerhalb einer Gemeinde, aber nicht mehr so die ganze Gemeinde, wo ich aber doch eben in unserem Familienkreis dann doch noch die Sorgen von Eltern mit ihren Kindern und die Jugendlichen sprechen kann und weiß, was eben zurzeit dran ist und vielleicht auch manche Worte kennenlerne, die man so als Bischof nicht so hört, also was die technischen Begriffe betreffen, was eben gerade im Internet und darüber hinaus noch an Worten notwendig ist, um vielleicht auch zu kommunizieren. Das ist ja vielleicht auch so diese, für mich so ein bisschen eine Aufgabe, auch diese Sprache der jungen Menschen und überhaupt der Zeit auch zu kennen. Man muss ja nicht alles verwenden, aber man muss wissen, welche Worte, welche Assoziationen zum Beispiel wecken. Das kann immer so, das ist so für mich so die, zumindest eine gewisse Gefahr, dass man da sich entfremdet von der Alltagssprache der Menschen. Und ich hoffe, dass man da nicht mal irgendwie etwas, ein Wort gebraucht, was Assoziationen auslöst, die ich nicht kenne, wo die Leute lachen und ich weiß nicht warum, weil ich das Wort irgendwie mit einer anderen, mit einem anderen Gedanken verbinde. Also das ist so ein bisschen die Aufgabe, die man noch auch so im Hintergrund sieht. Ich habe bis letztes Jahr noch Religionsunterricht in der Schule gegeben, bei 5. Klasse. Das war für mich auch ein wichtiger Dienst, weil ich damit eben auch Kinder zumindest in ihrer Sprache, in ihrer Denkweise kennenlernen konnte. Musste ich aber leider aufgeben, weil eben auch zu so einem Unterricht ein großes Umfeld gehört. Da muss man auch einen Erste-Hilfe-Kurs machen können und da muss man Weiterbildung machen. Und das ist alles dann nicht mehr zu machen gewesen. Deswegen habe ich es abgegeben, aber ich versuche eben, soweit es möglich ist, auch diese, sagen wir, Normalgemeinde noch zu kennen.
Mhm. Das merkt man auch heraus und ich denke, das ist auch absolut wichtig. Herr Pfarrer Bierschenk, wie wichtig ist es auch dem Weihbischof zu erzählen, was in einer Pfarrgemeinde oder was vielleicht in Ihrer eigenen Pfarrgemeinde los ist, was da aufgebaut wird und so weiter?
Also ich denke, das ist schon von Bedeutung, dass man dem Bischof oder dem Weihbischof auch sagt, wie es in der Gemeinde läuft, was gut geht oder wo man auch spürt, da entwickelt sich etwas. Oder auch, wo man sagt, das ist heute schwieriger, da muss man mal überlegen. Oder da gibt es Probleme. Ich denke, beide Seiten sind wichtig. Oder dass man halt überlegt, im geistlichen Bereich, wo kann man auch Akzente setzen, wo könnte unser Bistum, ich bin ja auch für die geistliche Berufung zuständig, wo man dann auch da überlegt, wo kann man da Akzente setzen, um junge Leute auch für geistliche Berufe zu interessieren. Und da ist es immer gut, wenn der Bischof, Weihbischof zuhören und miteinander mit uns im Gespräch sind, dass sie dann zum Beispiel bei ihren Predigten oder bei Begegnungen mit jungen Menschen verschiedenster Art gleichsam auch diese Impulse mit aufnehmen oder dann bei ihren Besuchen in der Gemeinde gleichsam auch darauf eingehen können. Und deshalb ist es schon gut und wichtig, dass auch die Pfarrer oder die Gemeindereferenten und Referentinnen, dass sie im Gespräch mit den Bischöfen sind. Und die Kleinheit unseres Bistums macht es ja möglich, dass da eigentlich auch ein sehr direkter Kontakt gegeben ist und dass man dann auch das, was einen bewegt, sowohl in geistlichen Dingen als auch so in der Gemeinde, im Gemeindeleben, dass man dann auch gut im Gespräch bleiben kann.
Mhm. Menschen der Kirche, Diakone, Ordensleute, Priester und Bischöfe, wozu benötigen wir solche Dienste? Darum geht es heute in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens, liebe Zuhörer.
Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier in Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Menschen der Kirche, Diakone, Ordensleute, Priester und Bischöfe, darum geht es heute. Wozu benötigen wir überhaupt solche Dienste? Heute geht es ganz besonders um den Bischof, um das Bischofsamt. Und wir haben Herrn Weihbischof Reinhard Hauke bei uns zu Gast und Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Herr Weihbischof, die Ernennung zum Bischof folgte am 11. Oktober 2005 und am 26. November war dann die Bischofsweihe. Ist das normal, dass immer dazwischen eine gewisse Zeit ist?
Ja, ich meine, es ist ja erstmal, sagen wir, nach dem ersten Gespräch, wo der Bischof einem den Wunsch des Heiligen Vaters mitgeteilt hat, bis zur Veröffentlichung ist ja meistens nur 2, 3, 7 Tage. Bei mir war es vom 4. bis zum 11. Da wusste ich das schon, dass der Papst das will und dass ich Ja gesagt habe. Und dann wurde es ja erst bekannt gegeben. Und dann kann man ja erstmal so ein bisschen rudern, weil man ja verschiedene Dinge vorzubereiten hat. Da geht es natürlich erst einmal auch um die Gäste. Es geht natürlich um den Gottesdienst. Es geht um die Insignien, die man sich besorgen, borgen oder neu anfertigen lassen muss. Und das ist dann schon ein bisschen bisschen hektisch, da muss man gleich dann einen Wahlspruch haben und ein Wappen muss man haben. Und das ist also dann einfach ein bisschen Zeit notwendig, um die ganzen Dinge zu ordnen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es da wenigstens, das waren 6 Wochen, 7 Wochen, dann sind der Exerzitien noch angesagt, die man ja auch kurzfristig quasi terminieren muss. Da muss man einen Exerzitienmeister finden. Also es ist schon gut, wenn es noch ein bisschen Zeit dazwischen gibt.
Also ich merke, das kann auch unter Umständen eine sehr stressige Zeit sein, in der man viel planen muss natürlich, aber auch sicherlich, und davon gehe ich aus, auch sehr viel im Gebet sein muss.
Ja, ich meine, damit ist die Entscheidung gefallen erst einmal. Es ist veröffentlicht worden und dann denke ich, das ist wie bei allen Entscheidungen, wenn man einmal Ja gesagt hat, muss man es versuchen, auch noch geistlich aufzuarbeiten und hinterherzukommen und dann auch zu überlegen, was bedeutet das. Ich meine, ich habe nicht auf Bischof studiert, ich wollte Pfarrer werden und Pfarrer sein. Und dann muss man sich da ein bisschen umorientieren. Man hat zwar schon mal Bischöfe erlebt, was sie so zu tun haben, aber so den Alltag eines Bischofs hat man ja nur noch nicht praktiziert, weil man keiner war. Und das ist also auch vom Lebensrhythmus ist es anders. Es ist, wie gesagt, eine andere Art der Seelsorge. Es kommt dann sicher ein Umzug dazu. Und das alles gehört natürlich auch ein bisschen in den geistlichen Bereich hinein. Das muss man ja auch ein bisschen verkraften. Und das hat das natürlich mit dieser Dienstbereitschaft vor Gott zu tun. Und ich denke, da liest man zum Beispiel biblische Texte oder solche Apostelbriefe, die an Apostelschüler geschrieben worden sind, liest man plötzlich ganz anders, wenn man dann so Ordnungen für die Wahl eines Bischofs oder eines Diakons hört. Da zuckt man dann schon ein bisschen immer noch ein bisschen anders und mehr als früher. Oder wenn man die Pastoralbriefe von Gregor dem Großen liest oder sowas, wie er auch ein Papst jetzt mal um seinen Dienst gerungen hat, er wollte Mönch sein und sollte nun Papst sein, das ist natürlich auch noch ein bisschen eine Umstellung gewesen für ihn. Also solche Dinge gehen einem dann ein bisschen nahe und man überlegt, wie man das am besten hinkriegt.
Ja, und darf man denn oder könnte man denn rein theoretisch das Amt ablehnen? Dass ich sagen können, ich fühle mich dazu einfach nicht.
Ja, also ich denke, rein theoretisch kann man das natürlich immer. Man wird ja gefragt, ob man zustimmt. Und ich denke aber, die Gründe, die man da anbringen müsste, müssten doch schon sehr gravierend sein. Irgendwelche Dinge, die der Bischof nicht wusste, dass man vielleicht eine Krankheit hat, die zum Tode führt. Und dann muss er nach einem Jahr schon wieder einsuchen. Aber das ist wirklich, das müssen sehr gravierende Gründe sein. Man weiß, wie schwierig der Prozess ist. Das dauert eben, bei uns war es ja auch über ein Jahr, dass ein neuer Weihbischof gesucht werden musste. Also das ist schon dann auch gut zu bedenken, ob man da einfach nur, weil man keine Lust hat oder irgendwas meint, das ist ganz wichtig, vorschiebt. Ich denke, so eine Berufung, das hat für mich zumindest auch immer auch zu tun, dass das doch irgendwie durch diesen Wunsch auch der Wille Gottes angesprochen wird. Und da denke ich, da muss man schon auch mal ein bisschen sein Herz bewegen und Ja sagen zu Dingen, die man auch nicht überschaut.
Mhm. Dann ist der Tag der Weihe. Wie läuft eine Bischofsweihe ab?
Es ist eine Eucharistiefeier, ganz normal, wo wie bei Sakramentenspendungen ja dann auch meistens nach der Predigt die Weihe eingeführt wird oder eingefügt wird, so wie es auch bei Hochzeiten oder Taufen oder Trauungen sowas passiert. Und im Vorfeld, das ist so ähnlich wie bei einer Priesterweihe oder Diakonweihe, gibt es natürlich dann die Befragung des Kandidaten. Und bei einer Bischofsweihe ist das Besondere, dass dann auch noch die Ernennungsurkunde des Papstes vorgelesen wird. Natürlich dann meistens in Deutsch, weil die ist zwar lateinisch ausgefertigt, aber wird dann übersetzt, sodass die Gemeinde und damit auch das Domkapitel gehört hat, jawohl, das ist der Wille des Papstes, dass ein Priester zum Bischof geweiht wird und dann damit auch der Auftrag an den Bischof verteilt worden ist, diese Weihe zu spenden. Und die Weihe besteht im Prinzip auch so wie bei der Priester- und Diakonweihe, dass im Wesentlichen aber die sichtbaren Zeichen sind die Allerheiligenlitanei, wo der Kandidat dann ausgestreckt auf dem Boden liegt, das Zeichen seiner Hingabe, was man eben manchmal auch bei Karfreitagsliturgie natürlich sehen kann oder bei Ordensleuten, die ihre Gelübde ablegen, diese, sagen wir, intensive Kniebeuge, dass man ausgestreckt liegt und kann nicht mehr weglaufen, aber das Zeichen eben der Demut, der Hingabe. Und dann ein weiteres, sagen wir, sichtbares Element ist dann, dass das Evangeliar einem über den Kopf gehalten wird wie ein Dach. Man stellt sich unter das Wort Gottes. Dann ist sicher die Salbung mit dem Chrisam ein wichtiges Zeichen. Und davor natürlich die Handauflegung des Bischofs und der 2 Mitkonsekratoren und der anwesenden Bischöfe.
womit ja eigentlich offiziell das Amt übertragen wird, und die anschließende Oration schließt dann diese Weihe im eigentlichen Sinne ab. Und danach erfolgt dann die Übergabe der Insignien eines Bischofs, womit man dann eben auch äußerlich zeigen kann, dass man ein Bischof ist. Und das ist in die Übergabe der Mitra, des Stabes und des Ringes.
Mhm. Haben Sie Einfluss darauf, wie jetzt die Mitra aussehen soll, wie der Bischofsstab aussehen soll und so weiter?
Ja, man muss immer sagen, sie muss passen. Jeder hat eine unterschiedliche Kopfgröße. Ich musste dann einfach so meine Kopfgröße abmessen. Das waren die Schwestern in Alexanderdorf. Die haben dann gesagt, nehmen Sie ein Stoffband und nehmen Sie das um den Kopf und schicken Sie uns das Stoffband, weil jedes Metermaß eine unterschiedliche Länge angibt. Das Metermaß ist nicht korrekt. Und das habe ich dann also gemacht. Und daraufhin haben sie dann in Alexanderdorf eine Mitra angefertigt. Man kann natürlich immer gucken, ob etwas vorhanden ist, aber meistens sind die Kopfgrößen ja doch sehr unterschiedlich. Und ich habe einen relativ dicken Kopf, deswegen brauchte ich auf jeden Fall eine eigene Anfertigung. Ja, und die Gestaltung, ich meine, das ist sicher immer auch dem Geschmack entsprechend. Da kriegt man ja dann einen Entwurf, eine Vorlage. Und da kann man überlegen, ob man das so einfacher oder ob man es mit Symbolen haben möchte. Ich bin immer eher dafür, dass man es einfach hat, damit die Mitra die Blicke nicht ablenkt, sage ich jetzt mal. Es geht ja nicht darum, dass man die Mitra anguckt, sondern dass man das Wort Gottes hört und die Messe feiert und den Bischof hört. Das ist wichtiger. Also die äußerlichen Dinge sind notwendig, aber sie sollen auch sich in das Ganze gut einfügen.
Mhm. Dann gibt es noch den Bischofsstab.
Bischofsstab als Zeichen des Hirtendienstes. Das ist ja im Prinzip ja ein Hirtenstab mal gewesen. Deswegen auch die Krumme. Wenn man so einen richtigen Hirtenstab sich mal anguckt, merkt man, dass der eben auch die Funktion hat, dass man die Schäfchen auseinander oder zusammenführt. Der ist natürlich nicht mehr in dieser reinen Funktionalität erkennbar, sondern eben auch mit verschiedenen Gestaltungselementen. Ich hatte dann die Möglichkeit, mir einen neuen machen zu lassen, was ja auch immer ein spannendes Unternehmen ist, weil man braucht mal einen Künstler, der das gut kann, und ich kannte einen guten Gestalter, also einen Silberschmied, der uns das dann angefertigt hat. Ich hatte mir dann so relativ schnell so die Idee gehabt, ich sage, wenn du da in die Nachfolge der Apostel trittst, dann wäre es ja gut, wenn du immer so eine Apostelreliquie bei dir hast. Und ich habe dann den Bischof gefragt, und der hatte eine schöne Reliquie des heiligen Apostels Thomas und eine Reliquie des heiligen Philippus. Und die habe ich mir dann erbeten, und die Thomas-Reliquie ist dann sichtbar in eine Kapsel in den Stab gekommen, und die Philippus-Reliquie in das Pektorale, in das Brustkreuz. So dass man eigentlich immer in Begleitung von zwei Aposteln unterwegs ist, und das gibt einem auch ein bisschen Mut zu diesem Dienst. Ja, also der Stab als Symbol des Hirtendienstes und dann eben noch der Ring und das Brustkreuz. Brustkreuz ist so eine, das steht nicht im Pontifikale drin, dass man das braucht, aber es ist so eine Tradition, dass man an diesem Kreuz auch diesen Bischof erkennt. Und der Bischofsring als Symbol, dass man eben doch auch mit der Diözese verbunden ist, so wie bei einer Hochzeit eben auch sich mit dem Partner verbindet. Eigentlich ist meine Aufgabe sicherlich auch mit der Diözese zusammen zu sein, aber eben natürlich auch im Auftrag Christi zu sein. Es ist auch sowas wie ein Verlobungsring mit Gott, mit Christus.
Und ist dieser Ring auch aufwendig? Hat er auch Symbole?
Ja, ich habe also einen von der Gemeinde geschenkt bekommen, so quasi als Abschiedsgeschenk. Und als ich dieses Angebot hörte, dass ich mir einen auch ausdenken kann, habe ich dann das Symbol des Kreuzes oder des Zeichens von Kaiser Konstantin, dieses Chiro mit dem Siegeskranz, ausgeguckt. Ich hatte dann eine Abbildung, damit bin ich zum Silberschmied gegangen, und der hat mir daraufhin also diesen Ring gefertigt. Das ist also der, den ich von der Gemeinde geschenkt bekommen habe. Und dann habe ich noch einen, der ein bisschen aufwendiger ist für die festlichen Gottesdienste, mir machen lassen. Und den hat der Bischof mir dann geschenkt.
Im Vorfeld gibt es einiges zu organisieren, dass alles gut klappt. Und dass auch alles gut organisiert ist. Das ist ja dann meistens mit einem feierlichen Gottesdienst verbunden, bei einer Firmung oder bei einem Jubiläum, meistens aber bei einer Firmung. Und ja, dann ist man natürlich selber auch etwas angespannt, weil die Firmlinge haben sich lange auf den Tag vorbereitet. Dann hofft man auch, dass sie gut drauf sind. und dann auch, dass die Familien mit den kleinen Kindern zum Segnen kommen und dass das Umfeld stimmt. Ja, und dann ist man schon auch ein bisschen aufgeregt, weil das ist ja nicht alle Tage so in der Gemeinde, dass der Bischof kommt. Aber wenn der Bischof dann da ist und alles so läuft, dann kann man den Tag eigentlich auch ganz gespannt erleben. Und dann wünscht man sich natürlich, dass der Bischof auch mit den Menschen vor Ort in Kontakt kommt, meistens vor oder nach den Gottesdiensten. Oder es gibt Gespräche mit dem Kirchenvorstand und dem Pfarrgemeinderat oder auch Gespräche mit Jugendlichen. Und da denke ich, ist es immer gut, dass der Bischof auch ein möglichst realistisches Bild bekommt, wie es vor Ort in der Gemeinde zugeht. Und dann ist es auch gut, wenn der Bischof Zeit hat. Und ja, aber es ist schon ein besonderer Tag und man hat das nicht alle Tage. Und deshalb ist man dann selber auch ein bisschen angespannt und wünscht und hofft natürlich, dass alles auch gut klappt.
Sie haben angesprochen, die Firmung zum Beispiel. Welche Aufgaben sind denn ganz wesentlich für einen Weihbischof?
Ich denke mal, zum einen muss er natürlich also als Weihbischof dem Bischof zur Seite stehen, ihm helfen, praktisch die Aufgaben im Bistum, die anstehen, zu tun. Und sonst kommt ihm natürlich dann auch dieselbe Aufgabe wie dem Bischof auch zu, wenn er in der Gemeinde ist. Zum einen, dass er das, oder die wichtigste Aufgabe, dass er das Wort Gottes verkündet, auch das Evangelium auf die Predigt des Bischofs oder auf seine Worte, werden vielleicht noch mehr gehört als auf die vom Pfarrer. Das hat schon noch eine besondere Bedeutung. Und dann natürlich auch durch die Predigt, aber auch durch sein Tun, durch sein Wirken, dass halt die Gläubigen im Bistum auch immer mehr zu Christus finden. Und durch Hirtenbriefe jetzt beim Bischof auch, dass er auch versucht, insgesamt die Menschen immer tiefer zu Christus zu führen. Mit den Möglichkeiten, die ihm ja als Bischof nochmal in anderer Form gegeben sind. Und er ist natürlich verantwortlich für das Bistum, das Ganze drumherum, auch die Struktur, das Finanzielle, also dass das ganze Bistum auch einen guten Kurs fährt und dass die äußeren Strukturen und auch die Pfarrstellen besetzt sind und quasi diese ganzen Aufgaben, dass das auch gut läuft und dass der Bischof auch das Ganze im Blick hat. Also da, das ist schon ein weites Aufgabenfeld und dadurch kommt dem Bischof auch eine besondere Bedeutung zu im Bistum.
Mhm. Herr Weihbischof, es sind viele Aufgaben, die Sie haben. Viele Aufgaben machen Ihnen Freude. Welche Aufgaben sind denn auch schwierig zu lösen für einen Weihbischof?
Ja, natürlich, wenn man Personal bearbeiten muss, natürlich immer zurzeit ein bisschen die Mangelbearbeitung. Das heißt, es gibt zu wenige Mitbrüder, die sich bereit erklären für diesen Dienst als Priester und Diakon, sodass man immer schauen muss, wir wollen ja auch möglichst charismenbezogen Besetzungen vornehmen. Das heißt, wenn ein Mitbruder eine besondere Fähigkeit hat, ein besonderes Charisma, dass er das dann auch in seinem Dienst gut einsetzen kann. Also dieser Aspekt, wozu ist einer besonders geeignet? Und natürlich die andere Frage, wo braucht man jemanden? Das sind Dinge, die man versucht zusammenzubringen. Und dazu ist natürlich notwendig, dass man möglichst die Mitbrüder gut kennt und im Gespräch ist. Und das versuche ich eben, soweit es mir möglich ist, auch zu tun. Nicht nur an den Punkten, wo es dann um Versetzungsfragen geht oder Veränderungsfragen geht, sondern eigentlich auch schon zwischendurch. Wir versuchen möglichst oft auch im pastoralen Gespräch, im personalen Gespräch zu sein. Dazu ist dann so eine Firmung nicht so geeignet, weil man ja doch sich mehr auf die Jugendlichen und auf den Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand konzentriert. Aber ich denke, es gibt Priesterwerkwochen, wo wir uns auch mal zur Seite setzen können, ein bisschen reden oder Wallfahrten, wo das möglich ist. Und solche Gelegenheiten nutze ich immer sehr gern, wenn ich eben auch mir ein bisschen so eine Übersicht verschaffen möchte. Was kann man einem Mitbruder Gutes tun, damit er seinen Dienst gut und mit Freude ausführen kann? Das ist, wie gesagt, nicht einfach, aber ist auch nicht unmöglich. Und ich habe so zumindest den Eindruck, dass man doch auch in mitbrüderlicher Weise darüber reden kann und dass man nicht was verordnen muss, sondern die Dinge, die man, auch wenn es schwierige Entscheidungen sind, doch von allen Seiten mitgetragen werden.
Mhm. Herr Pfarrer Bierschenk, das Zusammenleben mit dem Bischof, das Zusammenarbeiten mit den Bischöfen, Priester und Bischöfe, wie es heißt, ist ja das A und O und es bildet eine Einheit. Ist diese Einheit immer gegeben oder gibt es da auch Unterschiede?
Also ich denke schon, dass man im Austausch ist, Bischof und der Bischof mit seinem Diözesanklerus. Gut, es gibt vielleicht manchmal Meinungsverschiedenheiten oder es gibt Situationen, wo man vielleicht eine andere Bewertung der Dinge hat, wie der Bischof oder der Pfarrer, je nachdem. Und da gibt es vielleicht auch manchmal Spannungen. Aber ich denke, insgesamt muss allen bewusst sein, dass man für die Sache Christi arbeitet und lebt und dass man dann auch immer wieder versucht, dann auch einen Konsens zu finden, dass die Einheit zwischen Priester und Bischof auch gewahrt bleibt. Und das ist eine Aufgabe, die immer wieder auch den Einsatz erfordert und ja, mit der man auch nie fertig wird. Das kann sicherlich auch bei Versetzung oder so, es gibt nicht immer die ideale Stelle oder so, das kann schon passieren, dass da einer nicht so zufrieden ist wie ein anderer. Aber grundsätzlich, denke ich, ist schon wichtig auch, dass man die Einheit zwischen dem Klerus und dem Bischof bewahrt.
Mhm. Herr Weihbischof, aber es kann doch durchaus mal sein, dass ein Weihbischof oder auch der Bischof autoritativ sprechen und handeln muss.
Das ist durchaus gegeben. Also wenn meinetwegen Argumente nicht hinreichend verstanden werden, dann muss man auch manchmal vielleicht sagen, also weißt du, das machst du jetzt im Gehorsam, dass du mal versprochen hast. Das kommt Gott sei Dank nur sehr selten vor. Und also manchmal kann man es dann erleben, dass im Nachhinein doch ein Mitbruder sagt, ja, eigentlich war es richtig, ich hätte das so vielleicht aus eigener Kraft nicht entscheiden können. Deswegen war es gut, was es von woanders her entschieden worden ist. Also ich denke, das ist vielleicht so ähnlich wie in einer Familie. Da gibt es eben auch manche Dinge, die man miteinander absprechen kann, wo alle dann zustimmen und sagen, jawohl. Und manches muss man eben auch vielleicht mal ein bisschen, weil man vermutet, eine bessere Übersicht zu haben über das Ganze, veranlassen, dekretieren und hofft. Und sicherlich, das muss man im Gebet natürlich auch mittragen, dass das eine richtige Entscheidung ist. Und wenn etwas nicht richtig war, muss man eben auch dazu stehen und sagen, das müssen wir ändern. Das war wahrscheinlich doch nicht der richtige Weg.
Menschen der Kirche, Diakone, Ordensleute und Priester und Bischöfe. Wozu benötigen wir überhaupt solche Dienste? Darum geht es. Heute geht es besonders um den Bischof.
Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt.
Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Heute geht es um das Bischofsamt. Wir sind verbunden mit Herrn Weihbischof Dr. Reinhard Hauke und Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Er ist uns aus Diedorf zugeschaltet. Herr Weihbischof, Sie sind Weihbischof in Erfurt. Erfurt 70% Nichtchristen, 8% Katholiken. Das ist eine Aussage. Wie fühlt man sich da als Weihbischof?
Für mich ist diese seelsorgliche Situation eigentlich, sagen wir, der Normalfall. Ich kenne eigentlich nichts anderes. Und ich bin sehr dankbar, dass wir nach der Wende, nach 1989, dann, wo ich dann auch schon Dompfarrer war, die Möglichkeit haben, auch in der Öffentlichkeit über den Glauben zu sprechen. Das war uns ja bis 89 nicht möglich. Da konnten wir nur hinter unseren Kirchenwänden darüber reden. Und nun die Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu gehen und vielleicht auch sowas wie Angebote zu machen oder den Glauben vorzustellen. Menschen, die ja, nachdem es eben auch einen ideologischen Zusammenbruch gegeben hat, jetzt vielleicht nach einer neuen Sinnmitte suchen für ihr eigenes Leben oder ihre Lebenswenden deuten wollen. Und das haben wir dann ab 89 kräftig genutzt und verschiedene Möglichkeiten, die wir gesehen haben, erst einmal versucht. Das fing eigentlich für mich zumindest damit an, dass ich, weil ich ja auch in der Schule tätig war, überlegt habe, in dieser Schule, in der ich Unterricht gegeben habe für Fünftklässler, die keiner Kirche angehören. In einem katholischen Gymnasium gab es da immer 15%, also 15 Schüler pro Jahr. Das machen diese Schüler, wenn dann die 8. Klasse herankommt und traditionell bei uns in Thüringen oder im Osten Deutschlands die ungetauften 8. Klässler zur Jugendweihe gehen, was ja mal eine Feier gewesen ist, die die Kommunisten erfunden haben, um Jugendliche dazu anzuregen, öffentlich zu sagen, dass sie Kommunisten sind und Atheisten und dass sie den Sozialismus siegen lassen wollen. diese Form, diese Feier, quasi eine Feier beim Erwachsenwerden, ist als Wunsch geblieben, aber sie hat natürlich jetzt nicht mehr diesen Inhalt gehabt, weil es ja keinen Sozialismus mehr gab. Aber es gab das Feierbedürfnis und es gab ein Angebot von zwei eingetragenen Vereinen, auch weiterhin so solche Feiern auszugestalten, die für mich zumindest vom Inhalt her nicht sehr aussagekräftig waren. Weil, sag mal, die Frage ist schon, was kann man einem Jugendlichen sagen, der ohne Konfession aufwächst und der jetzt eben ins Erwachsenenalter gehen möchte? Was ist Sinn des Lebens? Was ist zukunftsträchtig? Und wir haben dann seitens der Kirche auch auf dieser Schiene an der katholischen Schule zumindest, also von der Domgemeinde her, das Angebot machen können für Jugendliche, also 15-Jährige, 8. Klasse, die nicht getauft sind, in einer Kirche eine solche Feier zu gestalten und im Vorfeld natürlich in Vorgesprächen auch das christliche Lebensideal vorzustellen und sie anzuregen, mal selbst zu überlegen, was ist denn eigentlich auch Sinn für mein Leben oder was möchte ich in meinem Leben gestalten. Das war zumindest einmal die Zielgruppe der Jugendlichen. Dann haben wir angefangen, was ich demnächst auch wieder haben werde, am 1. Oktober einen Gottesdienst für Kranke und ihre Helfer. Auslöser war für mich immer auch wieder die Frage, welchen Wert fühlt ein Kranker, der dauerkrank ist? Ist er vom Gefühl her eine Belastung für die Gesellschaft oder ist er ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft? Und ich glaube, dass wir vom Evangelium her durchaus die Möglichkeit haben, jemandem das auch zu sagen. Du bist auch wertvoll und wichtig, auch wenn du krank bist. Das muss man einfach mal auch gehört haben. Und wir können vom Evangelium her sicher gute Anregungen geben, wie Christus sich dem Kranken zuwendet, wie er ihn wertschätzt. Das sollen eigentlich alle erfahren, Christen und Nichtchristen, und alle sind dazu eingeladen. Genauso der Valentinstag, der 14. Februar, wo es um das Thema Freundschaft und Liebe geht, was uns ja auch als Christen ein wichtiges Thema ist. Und dass wir das einfach nicht nur alle 25 Jahre bedenken, sondern eben auch jedes Jahr an diesem Valentinstag, der ja ein christlicher Märtyrer ist und eben aufgrund der Geschichte eben auch gilt als Patron für die Verliebten und die Verheirateten. Dann haben wir Heiligabend das Angebot eines Wortgottesdienstes für Nichtchristen gemacht, die eben am Weihnachtstag in die Kirche gehen in der Nacht. Und das sind so im Schnitt 600 Jugendliche, die keine religiöse Praxis haben und auch kein liturgisches Wissen. Und wir versuchen mit ihnen, nachdem die Christmette gefeiert wurde, in einer eigenen Feier auch so eine Möglichkeit zu bieten, dass sie das Weihnachtsevangelium hören, eine Predigt hören, dass sie Weihnachtslieder singen, solange, soweit das ihnen möglich ist. Also ich denke, solche Möglichkeiten suchen wir. Genauso auch für mich ist sehr bedeutsam der Totenkult. Also wie geht man mit einem Verstorbenen um, wenn es keine Sinngabe gibt, also dass es sowas gibt wie eben auch das Denken und das Glauben an ein Leben nach dem Tod, ist es für manche sehr schwierig, mit dieser Problematik umzugehen. Und ich denke, es sind immer noch alle Felder nicht ausgeschöpft. Ich denke, man könnte da immer noch vieles machen. Und das sind so Versuche, Menschen ein Angebot zu machen, die eben auf der Suche sind nach einer sinnvollen Lebensgestaltung in Freude und in Leid. Eine sehr große Freude habe ich jetzt in diesem Jahr schon zum dritten Mal, dass von dieser Lebenswendefeier, wo sagen die Jugendlichen 15 Jahre alt waren, also seit 1998 mache ich das, jetzt nach 10 Jahren Jugendliche kommen und sagen, wir heiraten auf dem Standesamt, wir sind beide ungetauft, aber wir wollen der Kirche einen Segen haben. Das ist natürlich eine sehr schöne Anfrage für mich und dann musste man natürlich überlegen, was macht man da, wenn Ungetaufte in der Kirche einen Segen anlässlich ihrer Hochzeit haben wollen. Dazu gibt es ja noch keine römischen Vorgaben und da muss man sich selber was ausdenken und wir haben eine schöne Form gefunden und die mit großer Dankbarkeit angenommen worden ist. Also in dieser Weise überlegen, wie kann man Menschen, die ein sinnvolles Leben gestalten wollen, auch helfen, dass sie das tun können und welche Schätze im Rahmen von Religion und Kirche und Liturgie haben wir, um ihnen das zu ermöglichen, so dass sie das wirklich auch mitvollziehen können, ohne dass man sie irgendwie vereinnahmt. Sie sollen ja langsam auch in die Kirche und den Glauben hineinwachsen.
Unsere Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Herzlichen Dank an Herrn Weihbischof und herzlichen Dank an Herrn Pfarrer Bierschenk, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für uns da waren und uns auch so viel über das Bischofsamt erklärt haben. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, auf CD gebrannt. Gerne dürfen Sie anrufen und sich eine CD bestellen. 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 96 75 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorwählen, dann weiter mit der 8323 96 75 120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse. Dort können Sie sich die Sendung auf den Computer herunterladen und erneut anhören. Darf ich nun zu guter Letzt Sie, Herr Weihbischof, um den Segen bitten?
Segne und begleite und behüte alle, die diese Sendung gehört haben und die auf das Wort Gottes vertrauen und auf die Wirkung des Heiligen Geistes, der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Vielen Dank und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.